Leben heißt, an etwas glauben. Das hat der Chemnitzer Schriftsteller Stefan Heim geschrieben. Und mit diesem Satz warb die Stadt Chemnitz vor einigen Monaten für den Stefan Heim Preis. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen. In der Stadt waren verschiedene Plakate zu sehen. Es ging um einen internationalen Literaturpreis. Leben heißt an etwas glauben. Wenn dieser Satz stimmt, dann weiß ich, woran du am besten glauben solltest. In der Bibel habe ich eine Botschaft gelesen und die lautet so: Diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Was für eine Botschaft! Um diesen Satz besser zu verstehen, schauen wir uns zuerst kurz einen Kontext an. Er stammt aus der Feder des Apostels Paulus, als er circa 64 nach Christus, wahrscheinlich aus Mazedonien, seinen ersten Brief an Timotheus schrieb. Zusammen waren sie aus Rom abgereist und Timotheus wurde in der Gemeinde in Ephesus zurückgelassen, da dort falsche Lehre verbreitet wurde und es weitere Probleme in der Gemeinde zu lösen gab. Paulus schrieb, um seinen Mitarbeiter zu lehren, wie er sich dort als Verantwortlicher zu verhalten hatte, um ihn zu ermutigen und zu beraten. Es geht also um den ersten Timotheusbrief und das wollen wir uns gemeinsam anhören. Ich würde euch bitten, vielleicht oder vorschlagen, dass ihr die Augen dann zumacht und wir werden den Text vorlesen bekommen aus der NEU von Aaron. Also wir können die Augen zuschließen und uns auf den Text so konzentrieren und Aaron wird uns die 17 ersten Versen von dem ersten Timotheusbrief vorlesen.
Paulus, ein Apostel von Jesus Christus, der diesen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter, ausübt und im Auftrag von Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, der durch den Glauben ein richtiger Sohn für mich geworden ist. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Schon als ich nach Mazedonien reiste, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben. Du sollst einigen Leuten dort verbieten, falsche Lehren zu verbreiten. Das gilt immer noch. Sie sollten sich nicht mit jüdischen Legenden und endlosen Geschlechtsregistern abgeben, denn das führt nur zu spekulativen Streitereien und fördert nicht den Heilsplan Gottes, der zum Glauben führt. Das Ziel jeder Weisung und Unterweisung ist aber die Liebe, und zwar Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Dieses Ziel haben einige Leute aus den Augen verloren und sind nutzlosen Geschwätz hingegeben. Sie bilden sich ein, Gesetzeslehrer zu sein und verstehen überhaupt nichts von dem, was sie sagen und was sie so sicher behaupten. Wir alle wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es sachgemäß gebraucht. Man muss sich nämlich nicht darüber im Klaren sein, für wen es bestimmt ist. Es ist nicht für Menschen da, die tun, was vor Gott recht ist, sondern für die, die nicht nach Gottes Willen leben und sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich an gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen, die sich an Vater und Mutter vergreifen und selbst vor einem Mord nicht zurückschrecken. Es gilt für Menschen, die in sexueller Unmoral leben und für Männer, die sich an Knaben oder ihresgleichen vergehen. Für solche, die Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide schwören oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre nicht vereinbar ist. Es richtet sich gegen alles, was dem Evangelium nicht entspricht. Dem Evangelium, das mir anvertraut wurde und in dem Gott seine Herrlichkeit sichtbar macht. Gott, der in sich selbst vollkommen glücklich ist. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglaube nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Aber gerade deshalb hat er Erbarmen mit mir. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.
In den ersten zwei Versen haben wir mit einem Botschaftgeber und mit Botschaftsträger zu tun. Ich müsste aus der Elberfelder nochmal die zwei ersten Versen vorlesen. Paulus, Apostel Christi Jesu nach Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unsere Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Beginnen wir mit dem Botschaftgeber. Paulus schreibt dem Timotheus weder seine eigene Meinung noch seine eigenen Gedanken. Und das stellt er direkt am Anfang des Briefes klar. Er wurde nach dem Befehl Gottes als Apostel berufen. Gott hat ihn persönlich in seine Nachfolge gerufen, als er sich auf dem Weg nach Damaskus befand, um dort Christen zu verfolgen. Die Botschaft des Paulus kommt direkt von Gott, unserem Retter und seinem Sohn Christus, unserer Hoffnung. Gott ist unser Retter, da wir Menschen uns von ihm abgewandt haben und unsere Sünde hat uns von ihm getrennt. Gott gibt uns aber selber die Lösung und wird dadurch zu unserem Retter. Er sandte seinen Sohn auf die Erde, um den Preis für unsere Schuld zu bezahlen. Und so wird Jesus Christus unsere Hoffnung, indem er uns wieder den Zugang zu Gott frei macht. Die Botschaftsträger. Timotheus empfängt diesen Brief von Paulus, der sich als Apostel Christi nach Befehl Gottes vorstellt. Dadurch wird seine Autorität deutlich. Er hat sich nicht selber als Apostel Christi, was Gesandter, Bote oder sogar Botschafter bedeutet, ernannt, sondern bekam diesen Auftrag, sogar diesen Befehl von Gott selber. Paulus nimmt seinen Auftrag ernst und schickt Timotheus diesen Brief, um ihn zu stärken, um ihn zu ermutigen und zu lehren, damit die Gemeinde in Ephesus wieder zurechtgebracht werden kann. Paulus beschreibt den Timotheus als sein echtes Kind im Glauben. Das erinnert uns auch an das Bild vom letzten Sonntag von den zwei Bäumen. Der eine schützt den anderen, wie ein Vater sein Kind. Hier werden die Intensität und die Nähe ihrer Beziehung deutlich. Die enge Freundschaft, die durch gemeinsame Reisen gewachsen ist. Timotheus konnte viel von Paulus lernen und ist wie sein Kind geworden. Paulus zeigt ihm dadurch, dass er ihn lieb hat. Und dass er für ihn wie ein Vater ist. Hier wird auch das Vertrauen von Paulus an Timotheus deutlich. Er glaubt an seine Fähigkeit, die im Brief vermittelten Informationen an die Gemeinde weiterzugeben und sie wieder in Ordnung zu bringen. Wie ermutigend muss es für Timotheus gewesen sein, diesen Satz zu hören und zu lesen. Mein echtes Kind im Glauben. Ich bin sein Kind. Er vertraut mir. Er schreibt mir selber diesen Brief. Er glaubt an mich. Das gibt Kraft und Mut für den Auftrag. Und die Ermutigung geht noch weiter. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Timotheus soll sich nicht alleine fühlen. Paulus steht hinter ihm und Gott ist mit ihm. Wir gehen ebenso unseren Lebensweg nicht allein. Gott ist mit uns und gibt uns ebenso Geschwister, die uns zur Seite stehen, um uns zu ermutigen und zu helfen. Hast du, wie Timotheus, einen Paulus? Hast du jemand, von dem du lernen kannst und mit dem du eine vertraute Beziehung hast? Jemand, der wie ein geistlicher Vater für dich ist? Oder hast du wie Paulus deinen Timotheus? Hast du einen Sohn im Glauben, für den du ein Vorbild bist, ihn ermutigst und auf dem Glaubensweg begleitest? So wie Paulus und Timotheus Botschaftsträger vom Evangelium Gottes waren, so werden wir ebenso von Jesus aufgerufen, diesen Auftrag zu verkündigen. Wie wir es in Matthäus 28 lesen können, Verse 19 und 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. In den Versen 3 bis 7 haben wir mit dem Botschaftsziel zu tun. Das möchte ich uns noch vorlesen. Ich lese noch die Verse 3 bis 7 aus der Elberfelder. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisungen erteilen solltest, nicht anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern, der im Glauben geschieht. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leeren Geschwätz zugewandt. Sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Als Paulus nach Mazedonien abreiste, ließ er Timotheus in Ephesus und dies mit einem sehr klaren Auftrag. Er sollte die Gemeinde Weisung erteilen. Er sollte also Anordnung und Hinweise weitergeben, was dort zu lehren ist und was nicht. Er sollte der Gemeinde helfen, bei der Wahrheit zu bleiben und Leuten verbieten, falsche Lehre zu verbreiten. Die Geschwister der Gemeinde in Ephesus beschäftigten sich offenbar mit Fabeln. Wahrscheinlich jüdische Legenden, die nicht der Wahrheit entsprechen und erfunden sind. Und dies, statt mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Im Gegensatz zur Bibel führen uns solche Geschichten nicht zu Gott und fördern den Verwalterdienst Gottes nicht. Damit ist der Heilsplan Gottes, die göttliche Erbauung und die Verwirklichung seines Planes gemeint, was in uns im Glauben geschieht. Es ist die Handlung Gottes, die uns hilft, im Glauben zu wachsen. Endlose Geschlechtsregister waren auch ein häufiges Thema. Wahrscheinlich ging es hier um Fantastereien und ausgedachte Interpretationen von alttestamentlichen Stammbäumen. Auch wenn solche Geschichten spannend scheinen könnten, waren sie nie zu Ende und führten zu endlosen Diskussionen und Spekulationen, die im Streit endeten. Solche Fragen helfen überhaupt nicht zur Erbauung der Geschwister, wie wir im Epheser 4, Vers 29 nachlesen können, und haben im Gottesdienst nichts zu suchen. Das Ziel der Lehre in der Gemeinde wird im Vers 5 deutlich benannt. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Es geht um die Liebe Gottes, die aus Herzen kommt, die frei von Sünden sind und im reinen Gewissen mit Gott sind. Nach seinem kurzen Besuch in Ephesus musste Paulus feststellen, dass einige Lehrer in der Gemeinde nicht mehr die Liebe Gottes predigten, sondern Unwahrheiten und weitere Themen ansprachen, wie zum Beispiel Geschäftsregister, die nicht dem geistlichen Wachstum im Glauben der Geschwister diente. Diese Leute gaben an, Gesetzeslehrer zu sein, aber verstanden nichts. Weder was sie sagten, noch was sie fest behaupteten. Weil die Gesetzeslehrer das Ziel des Gesetzes, also die Liebe, nicht sahen, konnten sie nichts verstehen. Die Liebe Gottes ist der Schlüssel, um das Gesetz zu verstehen. In diesen Versen finden wir eine wichtige Lektion für uns. Achten wir als Gemeinde und als Gemeindeleitung darauf, dass nur das Wort Gottes und seine Liebe gepredigt wird und keine Themen, die zu sinnlosen Streitereien führen können oder die belanglos sind. Dieses Ziel sollte uns nicht aus den Augen verloren gehen, wie es manchen Geschwistern in der Gemeinde in Ephesus erging. Wir wollen uns jetzt mit den Botschaftsempfängern beschäftigen. In den Versen 8 bis 11. Ich lese es nochmal vor. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Heillose und Unheilige, Vatermörder und Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. In diesen Versen erklärt Paulus deutlich, dass das Gesetz gut ist und an wen es sich richtet, nämlich an alle, die in der Sünde leben und deren Lebenswandel nicht mit der gesunden Lehre des Evangeliums vereinbart ist. Es sind gesetzlose und widerspenstige Menschen, also Menschen, die sich den Anweisungen von jemandem hartnäckig widersetzen. Es sind Menschen, die ohne Gott leben und denen nichts heilig ist, die keine Ehrfurcht kennen. Es sind Menschen, die sich an Vater und Mutter vergreifen und selbst vor einem Mord nicht zurückschrecken. Es sind aber auch Menschen, die unzüchtig sind, also Menschen, die in sexuellem Unmoral leben. Das Gesetz gilt auch für Männer, die sich an Knaben oder ihresgleichen vergehen, was auch zum Bereich der Unzucht zählt. Es gilt für solche, die Menschenhandel treiben, Menschen, die Lügen verbreiten, falsche Eide schwören oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre nicht vereinbar ist, sind hier auch gemeint. Sie alle sind die Botschaftsempfänger. Paulus sagt, dass das Gesetz gut ist, weil es uns zeigen soll, was Gottes Wille für den Menschen ist. Es soll uns zeigen, wie wir ein Leben führen sollen, das Gott ehrt. Das Gesetz soll darüber hinaus jedem Menschen zeigen, dass man es nicht ganz einhalten kann und dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Wie wir es in Römer 3, Vers 9 bis 12 nachlesen können. Ich lese jetzt vor. Römer 3, 9 bis 12. denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Vor Gott kann ich erst als gerecht erzählen, ab dem Moment, in dem ich Jesus meine Schuld bekannt habe und glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für mich und meine Schuld am Kreuz starb. Nur durch ihn kann ich vor dem Vater als gerecht erklärt werden. Weiter im Römer 3 lesen wir ab Vers 22 bis 24. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das Paulus anvertraut worden ist. Es geht um das Evangelium der Herrlichkeit, um die gute Nachricht, wie man wieder mit Gott versöhnt leben kann und Gemeinschaft mit ihm haben kann. In diesem Evangelium macht Gott seine Herrlichkeit sichtbar. Dadurch zeigt er den Menschen seine Größe, seine Liebe, seine Gnade und seine Gerechtigkeit. Durch Jesus Christus allein bekommen wir die Möglichkeit, ein reines Herz zu bekommen, wie wir es zurzeit draußen auf unserem Plakat lesen können. Die ein reines Herz haben, werden Gott sehen. Wenn Gott glückselig ist und wir dann Gemeinschaft mit ihm haben, werden auch wir mit ihm glückselig sein. Vielleicht sind wir nicht alle Mörder oder Menschenhändler gewesen. Aber, wir haben es gelesen, wir alle sind in der Zeit, bevor wir Jesus angenommen haben, Sünder gewesen. In vielerlei Hinsicht sündigten wir und lebten ohne Gott, bis wir merkten, dass wir einen Ausweg brauchten, den wir in Jesus fanden. Wie sieht es mit dir aus? Hast du diese gute Botschaft schon empfangen? Wenn du in Jesus Christus wiedergeboren bist und dich dennoch in einer von diesen erwähnten Kategorien Winder findest, vielleicht hat dich dein Gewissen vorher angesprochen worden, dann sind diese zwei Botschaften für dich. Erstens, Jesus hat für deine Schuld am Kreuz schon bezahlt und dich frei von der Sünde gemacht. Er hat dich frei von der Sünde gemacht. Das lesen wir im Johannes 8. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und zweitens, Jesus ruft dich heute zurück. Denn er ist barmherzig und groß an Gnade. Er möchte, dass du wieder ein Licht für ihn sein kannst und dass du im Glauben wächst. Jesus hat uns nicht alleine gelassen, sondern uns eine Gemeinde gegeben. Einen Ort, wo man Geschwister hat, mit denen man beten kann, sich gegenseitig erbauen kann und ermutigen kann. Sprich einen Bruder und eine Schwester deines Vertrauens an. Bekenne deine Situation und bete zusammen. Bleib dann weiterhin im Kontakt, um gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen. In den Versen 12 bis 14 sehen wir den Botschaftskern. Ich lese nochmal die Verse vor. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat. der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend war aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Der Kern unserer heutigen Botschaft ist weder Timotheus noch Paulus, sondern allein der Herr Jesus. Und Paulus lobt ihn für drei Gründe. Er hat ihm Kraft gegeben, das Evangelium zu verkünden, trotz Widerstand, Verfolgungen und so weiter. Er hat ihm Kraft gegeben. Und zweitens, er wurde als treu und vertrauenswürdig angesehen. Und drittens, er hat ihn in seinen Dienst gestellt oder genommen. Gott ist es, der seinen Diener auswählt, der sie in den Dienst stellt und ihnen Kraft gibt. Als Paulus über seine persönliche Vergangenheit nachdenkt, wird ihm die Größe und die Gnade Gottes bewusst. Er hätte sich überhaupt nicht für würdig gehalten. Er gehörte früher in die Kategorie derer, die das Gesetz, für die das Gesetz bestimmt ist, die gottlos und fern von ihm lebten. Damals, als Saulus unterwegs, hatte er gegen Stephanus gelästert und die Christen verfolgt. Diese Taten hatte er früher getan, ohne zu wissen, dass es falsch war. Er dachte im Gegenteil, Gutes zu tun, seinem Volk und seiner Religion zu dienen. So ist ihm Barmherzigkeit zuteil geworden. Gott hat sich über ihn erbarmt. Er wusste nicht, was er tat. Nur Jesus Christus kann so ein Wunder tun. Es gibt hier einen riesen Gegensatz zwischen dem alten Leben des Paulus und auf der anderen Seite der Gnade des Herrn. Nur Jesus Christus kann ein Leben so verändern. Von der Dunkelheit ins Licht. Sein Glaube ist richtig fest geworden und die Liebe Gottes für die Menschen hat ihn überschüttet. Das gab ihm Kraft und Motivation, das Evangelium zu verkündigen. Das schreibt er selber im Römer 5, Vers 20 bis 21. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn man darüber nachdenkt, wo wir früher waren, wie wir gelebt haben, dass wir in der Sünde lebten, fern von Gott, und was es Jesus gekostet hat, uns daraus zu erretten, dann sollte in uns, ebenso wie bei Paulus, unser Herz voll von Dankbarkeit über seine große Gnade und Liebe überfließen. Paulus ist natürlich ein extremes Beispiel, aber wir alle haben den Tod verdient und sind auf die Barmherzigkeit Jesu angewiesen. Wie viel von dieser Freude sprudelt in unserem Herzen am Sonntagmorgen, wenn wir uns an sein Werk am Kreuz erinnern? Wird uns das immer so bewusst? Wie wird es in unserem Leben sichtbar? Wir kommen zum fünften und letzten Punkt und zum Inhalt dieser Botschaft. Das sehen wir in den Versen 15 bis 17. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, steht es so in der Elberfelder, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben, werden zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun haben wir mit einem Warnsignal zu tun. Das Wort ist gewiss. Das, was kommt, ist absolut zuverlässig, treu und dazu noch alle Annahme wert. Es verdient unser volles Vertrauen. Mit diesen einleitenden Worten will uns Paulus eins sagen. Wir müssen daran glauben. Und dann fasst er das ganze Evangelium in einem Satz zusammen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist Gottes Lösung, um die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Paulus bezeichnet sich nicht als der erste Gerettete, sondern als der erste Sünder. Er sieht sich als der schlimmste Sünder, für den es keine Gnade hätte geben dürfen. Aber Jesus Christus hat ihn errettet. Sein Werk am Kreuz gilt für jeden Menschen. Es gilt für mich und für dich. Jesus Christus will Sünder retten. Und deshalb ist Gott den Menschen gegenüber so barmherzig. Am Beispiel von Paulus zeigt Gott, dass er alle retten kann. Dich und mich, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben bekommen. Und so möchte ich jetzt den Satz von Stefan Heim, den wir am Anfang gelesen haben, ergänzen und etwas korrigieren. Vielleicht reicht es, um auf dieser Erde zu leben, an etwas zu glauben. Aber ewig leben heißt an Jesus glauben. Wer ewig leben will, muss an Jesus glauben. Das sagt das Wort Gottes. Die Erkenntnis von den Versen 12 bis 16 führt Paulus zum Lobpreis und Anbetung. Gott ist der König der Ewigkeit, gestern, heute und morgen. Er ist der Schöpfer des Universums, der Erde, des Menschen und wird wieder als König regieren. Ich möchte jetzt zusammenfassen. In diesen ersten 17 Versen des ersten Briefes an Timotheus haben wir uns mit der Hauptbotschaft der Bibel beschäftigt. Es gibt einen Botschaftgeber, Gott, und Botschaftsträger, Paulus und Timotheus. Ebenso wie Paulus und Timotheus auf ihre Weise gerufen worden sind, diese Botschaft weiterzugeben, werden wir von Herrn Jesus selber aufgerufen, diese Botschaft bis ans Ende der Welt zu verkündigen. Wir können auch mit unserem Nachbarn und mit Chemnitz beginnen. Bist du dabei? Das Ziel dieser Botschaft, was ist das Ziel? Das Ziel ist Gottes Liebe. Diese Liebe soll eine zentrale Rolle in unseren Gesprächen mit den Geschwistern und in der Verkündigung in der Gemeinde einnehmen. Achten wir darauf, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Diese Botschaft richtet sich an alle, die ohne Gott leben. Durch das Gesetz und Gottes Gebote sollen die Menschen erkennen, dass sie schuldig sind und keine Gemeinschaft mit Gott haben. Auf welcher Seite stehst du? Der Kern dieser Botschaft ist Jesus Christus. Gottes Sohn ist die Lösung. um diese zerstörte Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel wiederherstellen zu können. Was ist deine Reaktion ihm gegenüber? Und zum Schluss, ein Satz reicht, um den Inhalt dieser wunderbaren Botschaft zusammenzufassen. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Vielleicht können wir danach, nach der Predigt, eine kleine Gebetsgemeinschaft haben, als Antwort auf die Predigt, dass wir dann nachher aufstehen und vielleicht ein paar Brüder beten können. Dem König der Ewigkeit, dem Unvergänglichen, Unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Herrlichkeit für immer und ewig.